Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Tiefen und Lichter. Mein Name ist Markus, man kennt mich auch unter Zero Motion und ich bin der Fotograf, der sich letzte Woche gedacht hat, hey, wäre eigentlich cool, mal einen eigenen Podcast zu haben. Deswegen sitze ich jetzt zum zweiten Mal völlig alleine vor einem Mikro und quatsch euch quasi die Ohren voll. Wobei, so ganz alleine bin ich nicht. Normalerweise nehme ich den Podcast drüben im Studio auf. Heute sitze ich aber tatsächlich zu Hause, denn die Susi ist drüben tätowieren und dieses Summen der Tattoo-Maschine, die wird, glaube ich, massiv in der Aufnahme zu hören sein. Deswegen sitze ich zu Hause und neben mir befindet sich unser Kater Mr. Snickers, der hier völlig verpennt neben mir auf der Couch liegt und das Ganze jetzt einfach ertragen muss. Nachdem ich mich ja letzte Woche erstmal ein wenig vorgestellt habe, möchte ich diese Woche endlich mit Content starten. Aber bevor ich das tue, ganz, ganz lieben Dank für das zahlreiche Feedback, was ihr mir gegeben habt. Es kamen so viele Nachrichten per Facebook und Instagram rein, dass ich selber es kaum glauben konnte, wie viele Leute diesen Podcast gehört haben und sich dann auch noch die Zeit genommen haben, um mir irgendwie Feedback zu geben. Das war also wirklich mega großartig von euch und ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, und jetzt ist es Zeit, so ein bisschen in die fotografische Welt hineinzutauchen. Was ist die letzten Tage so passiert? Und da hätten wir zum Beispiel die Europawahl. Europawahl gehört jetzt hier nicht so in den Fotografie-Podcast. Und ihr habt die letzten Tage wahrscheinlich nichts anderes gehört, außer Wahlen, Wahlen, Wahlen und nochmals Wahlen. Und ich schätze, auch die nächsten Wochen wird es noch länger darum gehen. Deswegen möchte ich euch damit gar nicht nerven. Es ist natürlich ein wichtiges Thema, deswegen möchte ich das einfach abkürzen und sagen, ich hoffe, ihr habt euch informiert, ich hoffe, ihr wart wählen und ich hoffe, ihr habt damit ein wenig dazu beigetragen, dass die Zukunft so aussieht, wie ihr sie euch wünscht. Aber um jetzt endlich auf die Fotografie zu sprechen zu kommen. Am 8. Mai gab es ein wunderschönes Update für Lightroom und Photoshop, welches uns zwar nur ein paar wenige Neuerungen spendiert hat, aber die haben es dafür in sich. Zum Beispiel habt ihr ab sofort die sogenannte Flachfeldkorrektur zur Verfügung. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ey Markus, was zum Henker ist denn eine Flachfeldkorrektur schon wieder? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Die Flachfeldkorrektur entfernt Schattierungen oder Farbstiche, die aufgrund bestimmter Objektiveigenschaften entstanden sind. Das heißt, ihr habt nochmal ein Tool, wo ihr diversen Störungen in eurer digitalen Datei entgegenwirken könnt. Des Weiteren wurden natürlich wieder neue Kamera- und Objektivmodelle hinzugefügt und auch die Bildautomatik, also wenn ihr beim Bearbeiten auf automatisch klickt, dann funktioniert der Algorithmus da einfach ein wenig besser. Was aber noch viel interessanter ist, ist der sogenannte Strukturregler. Und da bin ich selber erstmal auf die Nase gefallen, denn beim Bildbearbeiten letzte Woche dachte ich, okay, was ist hier los? Mein Klarheitsregler, der funktioniert irgendwie gar nicht mehr so, wie er sollte. Und ich habe, keine Ahnung, ich glaube eine Stunde später erst gemerkt, dass ich gar nicht den Klarheitsregler geschoben habe die ganze Zeit, sondern den Strukturregler. Der befindet sich nämlich jetzt genau über dem Klarheitsregler. Und wenn man das gewohnt ist, einfach blind die Regler anzufassen, dann befindet sich eben der Strukturregler genau an der Stelle, wo früher der Klarheitsregler war. Das heißt, der Klarheitsregler ist einfach nur eins nach unten gerutscht. Und es gibt jetzt einen Regler mehr. Und der Regler ist aber richtig, richtig cool und funktioniert für mich sogar noch viel, viel besser als der ursprüngliche Klarheitsregler. Ich habe mal verglichen, worin sich die beiden unterscheiden. Das wäre, wenn ihr den Klarheitsregler benutzt, dann geht ihr in die Mikrokontraste hinein und hebt diese hervor. Ihr stärkt also quasi die Kanten, dadurch wirkt das alles ein bisschen härter im Bild und teilweise werden da auch ganze Helligkeiten so ein bisschen verändert. Und gerade in Kombination mit dem Dunstentfernen-Regler war das eigentlich immer schon ein ziemlich cooles Tool. Ja, bei Porträts und Tieren musste man da ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und allgemein, wenn man zu viel Klarheit in das Bild geschoben hat, dann sind da auch ganz schnell so Artefakte entstanden. Ja. Dann hatte man so ein leichtes Glühen. Also gerade wenn man Landschaften, Bäume, ja, dann hatte man so ein Glühen um die Bäume. Das war irgendwie nicht so schön, sage ich mal. Deswegen musste man da immer ein bisschen aufpassen. Und ein Nachteil vom Klarheitsregler war auch immer, dass sich dieser Regler auf das komplette Bild bezieht. Das heißt, ich hatte so einen Vordergrund, den ich gerne so ein bisschen hervorgehoben hätte. Und im Hintergrund, der meistens bei einer 1,4er Blende ja sowieso total verschwommen ist, hat der Klarheitsregler aber trotzdem gegriffen und auch das Bokeh irgendwie so, ja, härter gemacht. Das war nicht so schön, habe ich dann immer ausmaskiert, wenn es nötig war. Aber jetzt gibt es eben den sogenannten Strukturregler und der arbeitet einfach ein bisschen subtiler und ein bisschen softer. Was macht der? Der greift nicht wie der Klarheitsregler eben das ganze Bild an, sondern lässt Farbflächen beispielsweise oder den unscharfen Hintergrund einfach aus. Der bezieht sich quasi nur auf sogenannte Mikrostrukturen, zum Beispiel beim Tier das Fell oder bei uns Menschen die Wimpern, und verleiht dem eben mehr Schärfe und mehr Brillanz. Das heißt, also für mich ist der Strukturregler so ein bisschen eine Mischung aus Nachschärfen und dem Klarheitsregler. Der funktioniert einfach wirklich, wirklich cool. Ich habe jetzt die letzten Bilder, die ich für Chromecast gemacht habe, das waren zwei Shootings, da habe ich den benutzt für Autos und ich finde es einfach genial. Also der bringt einfach nochmal wirklich eine richtig geile Schärfe und Brillanz ins Bild. Genau. Außerdem könnt ihr den Strukturregler natürlich benutzen in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ihr könnt nicht nur Strukturen hervorheben, sondern auch glätten. Und das wiederum gibt uns ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Beauty-Retusche. Ja, man kann jetzt zum Beispiel Hautstrukturen mit diesem Regler ganz bequem glätten. Habe ich noch nicht probiert, aber sollte im Grunde auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube, das werde ich jetzt die Tage mal machen und davon berichte ich euch sicherlich nochmal im nächsten Podcast oder zumindest im nächsten Instagram-Livestream, der am Sonntag um 19 Uhr stattfinden wird. Genau. Aber lasst uns doch mal bei Adobe bleiben. Ihr kennt sicherlich die Creative Cloud und diejenigen, die das nicht kennen, ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine Desktop-App, die kann man öffnen und dann hat man so, ja, wie so ein Adobe-Panel vor sich, wo man zum Beispiel die ganzen Apps aufgelistet hat, wie Photoshop, Lightroom, Premiere, After Effects und so weiter. Und bisher war das möglich, dort mit Rechtsklick drauf zu gehen auf andere Versionen und dann konnte man auch ältere Versionen der Programme installieren. Das war zum Beispiel sinnvoll, wenn, ja, keine Ahnung, Lightroom Classic 2019 bei mir auf dem Rechner plötzlich deutlich langsamer lief als die 2018er Variante, dann konnte ich über die Creative Cloud zur 2018er Variante zurückgehen und diese eben auf meinem Rechner installieren. War also ganz cool, aber die Leute, die bisher mit älteren Varianten gearbeitet haben, die haben jetzt von Adobe so eine ganz komische Warnung bekommen. Und in dieser Warnung steht so sinngemäß drin, die Version, die du nutzt, deren Lizenz ist jetzt abgelaufen und solltest du diese Version des Programms weiterhin nutzen, musst du damit rechnen, von Dritten verklagt zu werden. Okay, das klingt erstmal relativ strange. Warum sollte mich denn jemand Drittes, also eine andere Firma, verklagen, wenn ich dieses Adobe-Produkt unlizenziert weiter nutze? Ja, also logisch wäre ja, dass dann Adobe mich verklagt. Und wenn man da so ein bisschen das Internet durchforstet, dann findet man so einige Foren, wo da wild spekuliert wird. Und es gibt scheinbar Ärger zwischen Adobe und eben einer anderen Firma. Ja, man muss da nicht weit blicken können, dass es sich da wahrscheinlich um einen Lizenzstreit handelt. Und man geht momentan so davon aus, dass Adobe irgendwelche Technologien in Lightroom genutzt hat, die nicht offiziell lizenziert waren. Ja, einige sprechen da von Dolby als Firma. Und ja, genaues weiß aber eben niemand. Und ich glaube, man sollte auch diese Warnung, die da gekommen ist als Enduser, ja, man sollte sie schon ernst nehmen, aber auch nicht auf die hohe Kante legen, denn ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist, den Enduser irgendwie verklagen zu können. Also ich glaube, in der Praxis wird das einfach nicht funktionieren. Ich denke aber, dass Adobes Rechtsabteilung irgendwann schon gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier was tun, Schadensbegrenzung, wir müssen auf jeden Fall unsere Kunden informieren, dass da was kommen könnte oder dass es da eben gerade Probleme gibt und deswegen wird man diese Warnung losgeschickt haben. Was euch sicherlich auch aufgefallen ist, in der Creative Cloud kann man mittlerweile nicht mehr beliebig zurückspringen in den Versionen, sondern es funktionieren nur noch die letzten zwei Versionen. Das heißt, ich kann von der aktuellen Version nochmal zwei Schritte zurückgehen, aber nicht, also ja, nicht weiter eben. Genau. Was da genau los ist, werden wir so nicht erfahren scheinbar, oder zumindest nicht jetzt, Vielleicht klärt sich das in ein paar Wochen noch auf und es gibt noch ein Statement dazu. Vielleicht klärt man das auch einfach zwischen den Firmen selbst und gibt nach außen da keine Informationen mehr. Das weiß man nicht. Sollte es da irgendwelche Updates geben, werde ich euch hier im Podcast natürlich nochmal auf dem Laufenden halten. Und während unser Kader gerade aufgewacht ist, jetzt schon fleißig seinen Kratzbaum vergewaltigt hat, sitzt er gerade im Fenster und schaut aufgeregt nach draußen. Und wir schauen einfach mal gemeinsam auf die Fotoindustrie. Wie sieht's denn da zurzeit eigentlich so aus? Und ich habe jetzt keine allgemeine Statistik, die hier irgendwie sagt, es geht bergauf oder bergab, sondern ich habe mir einfach mal drei Hersteller rausgesucht, die in letzter Zeit Zahlen und Fakten veröffentlicht haben. Da haben wir zum einen Fujifilm, die ja bekannt sind für ihre tolle Kamerasparte. Ich bin mega großer Fan der X-T3, mit der Susi fotografiert. Und daneben haben sie aber auch noch einen Abteil für Fotofinishing und Drucke. Ja, kennt ihr sicherlich auch. Gerade Drucke von Fujifilm biete ich auch selber in meinem Online-Shop an. Und ja, bisher war das relativ cool, denn die hatten einen Standort direkt in Gera. Das ist eine Luftlinie von hier, keine Ahnung, 25 Kilometer. Weiß jetzt nicht, wie weit Gera tatsächlich weg ist, aber gefühlt ist das ein Katzensprung. Und diesen Standpunkt schließt Fujifilm Anfang 2020. Und ja, möchte quasi sich auf zwei Standorte reduzieren, die sich in der Niederlande befinden und noch einer in Deutschland. Und ja, man optimiert und automatisiert eben die Herstellungsprozesse. Und deswegen geht ein kompletter Standort hier eben in Gera erstmal flöten. Ein anderer Hersteller, der seine Zahlen veröffentlicht hat, war Nikon. Und da sieht es richtig, richtig bitter aus, denn Nikon hat -27% Gewinn im Spiegelreflexbereich zu verzeichnen. Also das ist schon ein relativ krasser Einbruch, 27% sind echt nicht ohne. Und auch die Objektivverkäufe sind wohl extrem eingebrochen. Außerdem haben sie gesagt, sie haben sehr, sehr hohe Kosten in die Entwicklung von spiegellosen Systemen gesteckt. Und der einzige Bereich, in dem sie richtig mehr Gewinn machen, also richtig Gewinn verzeichnen, ist der Vollformatbereich. Wir gehen mal noch einen Hersteller weiter, da hätten wir noch Olympus. Auch Olympus hat dieses Jahr -20% Umsatz gemacht. Das sind einfach mal 15 Millionen Euro Fehlbetrag erwirtschaftet. Das muss man sich mal ganz kurz so überlegen. 15 Millionen Euro weniger als gewünscht. Also das ist schon richtig heftig und wenn man sich das Paper mal durchliest, dann sieht man, dass der größte Verlust witzigerweise in den spiegellosen Systemen bei Olympus steckt. Also insgesamt kann man wohl sagen, dass der Kameramarkt oder der Fotomarkt im Allgemeinen sich extrem im Wandel befindet. Ungefähr so wie unsere Politik eben und wir können nur zuschauen, wo die Reise eben hingeht. Ja, ich persönlich bin ja der Meinung, dass unsere Zukunft auf jeden Fall in spiegellosen Systemen liegt. Die Meinung hatte ich auch nicht von Anfang an tatsächlich. Die hat sich jetzt in den letzten Jahren so entwickelt. Und jetzt, wo ich meine 5D Mark IV in Reparatur habe und die Canon R eben mein Arbeitsgerät ist, merke ich schon, dass so eine spiegellose Kamera doch schon einige Vorteile bietet, die ich so früher gar nicht gesehen habe. Also ich bin da sehr, sehr happy mit, arbeite mega gerne gerade mit der Canon R. Und ja, so ein bisschen hat sich da mein Mindset auch gedreht. Ich habe immer gesagt, so ey, die 5D Mark IV, das ist genau wie für mich gemacht, die Kamera. Die ist wirklich perfekt. War auch immer großer Fan von Spiegelreflexkameras, aber ich muss echt zugeben, spiegelloses System hat mich gerade vollkommen überzeugt, arbeite ich mega gerne mit und wenn man sich die Zahlen so anschaut, wie gesagt, die Verkaufszahlen von Spiegelreflexkameras gehen immer mehr zurück, die von spiegellosen steigen, deswegen wundert es mich auch so ein bisschen, dass Olympus gerade auf dem Gebiet Verluste macht, das kann ich noch nicht ganz verstehen, weiß ich auch nicht, woran es liegt, aber ich glaube, auch in Zukunft wird dieser Trend weitergehen und spiegellose Systeme werden immer mehr den Markt bestimmen. Jetzt aber mal weg von dieser Theorie, von dem Spekulation und dem Newsflash aus dieser Woche. Das soll reichen für heute. Ich möchte natürlich euch auch jede Woche was Praktisches mit auf den Weg geben und das eben in Form eines wichtigen fotografischen Tipps meinerseits. Und heute lautet mein Tipp, geht mehr miteinander fotografieren, geht mehr gemeinsam fotografieren. Ja? Nicht immer alleine losziehen und so das eigene Ding machen, sondern ruhig mal über den Tellerrand schauen und mal gucken, wen gibt es denn in meiner Umgebung noch, der sich für das Thema Fotografie interessiert, mit wem kann ich mich denn connecten und geht gemeinsam raus, geht gemeinsam fotografieren. man lernt einfach viel, viel mehr voneinander und untereinander, als wenn man dauernd nur sein eigenes Ding macht. Und man lernt verschiedene Arbeitsweisen kennen und verschiedene Workflows. Also geht da raus, guckt mal, wer da so in eurem Umkreis ist und connectet euch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und wenn ihr abends auf Instagram unterwegs seid, dann schaut doch auch da mal, was gibt's denn für Fotografen, die einem gefallen, wem könnte ich denn mal folgen, wo kann ich mir Inspiration holen. Der größte Fehler ist, irgendwie so in seiner eigenen Blase zu bleiben und über Jahre hinweg immer das Gleiche sich anzuschauen, immer sein Ding eben zu machen und eben nicht sich zu öffnen für andere Stile, für andere Arbeitsweisen und so weiter. Also mein Tipp der Woche auf jeden Fall, geht mehr miteinander fotografieren. Ich kann euch hier in Jena zumindest und in Leipzig und in Erfurt und in Greiz und in Zollernroda auf jeden Fall schon eine schicke Möglichkeit dafür bieten, denn wir haben hier den sogenannten Fototreffpunkt, den habe ich zusammen mit dem Felix von Don't Look At Fotografie, der mittlerweile in Leipzig wohnt, und dem Dirk von Schwerkraftfotografie, der wohnt jetzt mittlerweile in Dresden. Den haben wir irgendwann gegründet. Jetzt lasst mich überlegen. Wir sind in Jena jetzt bei Nummer 54. Das heißt, der Fototreff ist jetzt schon über 4 Jahre alt. Also seit über 4 Jahren machen wir monatlich eine Veranstaltung. Ursprünglich nur in Jena, jetzt mittlerweile auch in Leipzig, Erfurt, Greiz und Zollernroda. Das Ganze ist also über die Jahre extrem gewachsen und ich würde fast behaupten, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, um in relativ kurzer Zeit, zum Beispiel einen Nachmittag oder Abend, sehr, sehr viele Menschen aus dem Bereich Fotografie kennenzulernen. Egal ob Model, Fotograf, Visa, als Hobby oder Profi. Ein kleines Beispiel in Leipzig, das letzte Mal im La Playa waren über 90 Menschen. Ja, ihr habt die Möglichkeit, über 90 Menschen kennenzulernen und euch zu vernetzen. Das ist wirklich optimal. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen, kommt mal vorbei. Wie gesagt, Jena, Erfurt, Leipzig, Greiz und Zollernroda und immer pro Stadt einmal im Monat. Eine andere schöne Möglichkeit ist es natürlich, einfach mal auf Social Media die Augen aufzuhalten. Also es gibt tausende Gruppen auf Facebook, sicherlich auch auf Instagram die ein oder andere, wo ihr auch wieder Menschen findet, die sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen, die gern fotografieren gehen, und organisiert euch doch auch über diese Gruppen. Warum denn nicht? Da könnt ihr Bilder reinposten, könnt mal eure Arbeiten zeigen, ihr könnt bei anderen Leuten gucken, was machen die so, und wenn euch was gefällt, hey, dann verabredet euch doch und macht gemeinsam mal ein Shooting. Warum denn nicht? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Fotoreisen. Ja, wir bieten ich und Susi, wir haben ein Projekt, das heißt Herr Fuchs und Frau Igel, das gibt's seit 2017. Und mit diesem Projekt bieten wir Fotoreisen an. Das heißt, ihr könnt zusammen mit uns auf Reise kommen, zum Beispiel Island, Italien, Kroatien, Irland. Jetzt im Winter wollen wir auf die Azoren und könnt dort in einer Gruppe von bis zu 10 Leuten, also mit uns dann 12, könnt ihr gemeinsam erstens eine mega geile Zeit erleben, ja, ein richtiges Abenteuer. Also ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen wie so eine Busreise, wo nichts passiert, sondern da geht es früh um 6 aus dem Bett, um den Sonnenaufgang zu erwischen, und spät abends erst wieder zurück ins Bett, und den ganzen Tag über erlebt man zusammen irgendwelche coolen Geschichten. Und das Geile ist, ihr lernt dabei in dieser Eigendynamik, die sich in der Gruppe entwickelt, so unglaublich viel. Egal, ob das fotografische Aspekte sind, egal, ob das Marketing-Business ist, weil ihr dauerhaft mit anderen Fotografen im Gespräch seid. Ja? Egal, was ihr erlebt, ihr seid immer in der Gruppe und immer unter dem Aspekt, wir fotografieren gemeinsam quasi vor Ort und habt einfach eine geile Zeit zusammen. Deswegen kann ich diese 3 Geschichten auf jeden Fall mega empfehlen. Das heißt, wie gesagt, Fototreffpunkt hier in der Umgebung, die Fotogruppen, die es sowieso überall gibt, und Fotoreisen. Ja, müssen nicht wir als Anbieter sein, also das soll auch gar keine Werbung jetzt irgendwie für uns selber sein, sondern ich kann nur jedem empfehlen, irgendwie mal auf eine Fotoreise mitgegangen zu sein, um einfach mal diese Eigendynamik einer Gruppe zu spüren und einfach mal wirklich eine Woche Vollgas zu geben, was Fotografie angeht, ja, und gleichzeitig aber auch tolle Sachen zu erleben. Genau, also auch wenn ich mich wiederhole, Tipp der Woche ist miteinander fotografieren und dazu ist eine geile Überleitung eigentlich, denn ich habe ja im ersten Podcast gesagt, ich möchte auch gerne wöchentlich eine Fotografenempfehlung aussprechen. Das heißt, ihr könnt mir auf Instagram oder Facebook einfach mal eure Seiten rüberschicken und wenn mir ein Fotograf ganz besonders gefällt, dann werde ich den hier im Podcast einfach mal vorstellen. Und das ist ja auch eine Form vom Miteinander fotografieren, denn ich zeige euch jetzt hier Fotografen, die ich cool finde, denen ich auch so aus meiner Sicht heraus folge und mir gerne anschaue und ihr habt die Möglichkeit, auch wieder neue Leute kennenzulernen. Das passt also heute ganz gut, miteinander fotografieren, neue Leute kennenlernen und meine allererste Fotografenempfehlung für euch. Ja, und ich möchte beginnen mit einer Fotografin. Sie kommt aus Auma und ich kenne sie seit dem Winter 2017. Ich glaube, das war der sogenannte Weihnachtsfototreffpunkt, wo wir uns das erste Mal begegnet sind, also zumindest persönlich. Und sie bezeichnet sich selbst als verrückter Lockenkopf und Herzmensch. Das kann ich auch so ein bisschen bestätigen, denn verrückt ist die Gute allemal. Wir haben auf dem ein oder anderen Shooting schon herzlichst miteinander gelacht und auch die Bezeichnung Herzmensch, die trifft zu 100% zu, denn es ist eine ganz, ganz Liebe und in ihrer Fotografie steckt jede Menge Leidenschaft. Sie macht vorwiegend Porträts im natürlichen Bereich, ist aber auch manchmal als Hochzeitsfotografin unterwegs. Wenn man sich ihre Bearbeitung so anschaut, dann merkt man, dass die relativ sinnlich ist und sehr matte Farben nutzt und starke Kontraste. Die Rede ist von Stefanie Pachali. Man findet sie auf Facebook und Instagram unter Stefanie Pachali Fotografie. Sie hat auch eine Website auf Jimdo, habe ich gesehen. Und was mir auch aufgefallen ist, sie schreibt immer so ganz kleine liebe Texte unter ihre Posts, also unter ihre Instagram-Bilder. Müsst ihr mal schauen, da steckt ganz viel Herzblut dahinter und es macht einfach Spaß, der Guten zu folgen. Ja, außerdem leitet Stefanie mittlerweile den Fototreffpunkt in Greiz und Zollenroda, der gerade noch so ein bisschen am Anfang steht. Ich glaube, dreimal hat das Ganze bisher stattgefunden. Und der nächste Treff ist nächste Woche am 6.6. Also, es ist jetzt, wenn ihr die Folge pünktlich hört, es ist Dienstag 19 Uhr. Zeit, euer Handy in die Hand zu nehmen, Stefanie Pachali Fotografie einzutippen und einfach mal ihre Social-Media-Kanäle auszuspähen. Und falls es euch gefällt, vergesst nicht, den Daumen hoch zu drücken oder auf Instagram auf Folgt mir und gebt der Guten euren Support. Ja, natürlich habe ich auch eure Fragen nicht vergessen. Ich hatte ja in der ersten Podcast-Folge darum gebeten, dass ihr mir nicht nur Feedback gebt, sondern mir eben auch Fragen und Themen schickt, mit denen ich mich beschäftigen soll. Und ja, da sind jetzt nicht viele Fragen bei rumgekommen, aber die gekommen sind, die habe ich mir hier auf einem Zettel notiert und möchte ich natürlich nicht vergessen zu beantworten. Die erste Frage, die kam, war, mit welchen Kameras arbeitest du denn zurzeit? Das ist relativ einfach beantwortet. Mein aktuelles Arbeitstier ist die Canon R. Die habe ich mir vor 2 Wochen auch erst gekauft. Arbeite mich also im Grunde gerade auch erst so richtig ein. Jetzt am Wochenende habe ich mal eine komplette Ganztagsreportage Hochzeit damit geschossen und bin wirklich, wirklich happy mit dem Gerät. Die kam als Ersatz für meine 5D Mark IV, die ist momentan in Reparatur. Das wäre mein eigentliches Arbeitsgerät gewesen. Das heißt, wenn die aus Reparatur da ist, wird die auch wieder mit eingesetzt werden. Also die Kombi aus 5D Mark IV und Canon R wird dann so das Equipment sein, mit dem ich hauptsächlich unterwegs bin. Susi hat noch eine Canon 6D. Das war am Wochenende meine Second-Kamera anstelle der 5D Mark IV, weil die ja in Reparatur ist. Und die Susi fotografiert noch mit einer Fuji X-T3. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Kamera, bin ich vollkommen überzeugt von. Und auch die das erste Mal auf Hochzeit im Einsatz gewesen. Und ja, den Test mit Bravour bestanden quasi. Ansonsten bin ich in der Luft mit einer Mavic Pro. Ich habe noch mehrere GoPro-Modelle und den Osmo Pocket. Im Filmbereich habe ich bisher die Panasonic GH4 genutzt, aber die werde ich jetzt demnächst wohl dann verkaufen, denn die Canon R macht in dem Bereich einfach den besseren Job und da werde ich auf jeden Fall mein Workflow auch einfach nochmal umstellen. Ja, ansonsten haben wir noch Kameras von früher rumliegen. Ich glaube eine Canon 70D und eine Canon 60D, aber mit denen machen wir eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Ja, damit wäre die Frage, glaube ich, größtenteils beantwortet. Mir fällt zumindest nichts anderes mehr ein. Nee, das war's eigentlich, genau. Die nächste Frage war, wie viel Freizeit hast du neben der Selbstständigkeit? Das ist eine sehr interessante Frage, die finde ich auch relativ cool. Man muss jetzt da so ein bisschen differenzieren, weil bei mir ist es so, also mein Mindset oder meine Glaubenssätze, die sagen nicht montags so, ey, du musst heute auf Arbeit gehen, sondern hey, cool, du kannst heute wieder das machen, worauf du Bock hast. So. Also erstens ist das ein Vorteil meiner Selbstständigkeit, dass ich machen kann, was ich möchte. Das heißt, wenn ich den einen Auftrag nicht möchte, dann nehme ich den nicht an. Wenn ich eine coole Idee habe, dann setze ich die um und so weiter. Das funktioniert natürlich nicht immer. Ja, es gibt auch mal Sachen, da muss man mal so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. So, ja, das mache ich jetzt. Gerade wenn ihr am Anfang eurer Selbstständigkeit seid, da kann man sich noch nicht so leicht alles aussuchen, wie das dann später sein wird. Aber im Grunde ist mein ganzes Leben Freizeit. Also wenn ich auf Arbeit gehe oder wenn andere Leute sagen, hey, Markus ist wieder am Arbeiten, dann bin ich eigentlich gerade, ja, bin ich eigentlich in meiner Freizeit, denn ich mache genau das, worauf ich Bock habe. Ich mache genau das, worein ich meine Zeit investieren möchte. Und deswegen ist das so eine schwierige Frage für mich, denn im Grunde gibt es da keinen Unterschied. Aber angenommen, wir nehmen jetzt mal die Fotografie und die Videografie und stempeln das jetzt einfach mal als Arbeit ab. Dann habe ich relativ wenig Freizeit. Das liegt einfach daran, dass ich ja, wie ich gesagt habe, meine Arbeit sehr, sehr gerne mache und deswegen auch sehr, sehr lange und viel arbeite. Das heißt, wenn mich Susi abends nicht aus dem Studio mit rüber in die Wohnung nehmen würde, dann würde ich teilweise bis nachts um 2, um 3 arbeiten, dann kurz schlafen und früh geht's weiter, so nach dem Motto. Das war früher auch ganz, ganz schlimm, wo ich noch gerade im ersten Jahr, wo ich angefangen habe mit der Fotografie und der Selbstständigkeit, ich bin früh so um 7 aufgestanden, habe gearbeitet, bin nachts um 2 habe ich aufgehört, dann habe ich noch eine Stunde gezockt und bin ins Bett und dann ging das den nächsten Tag so weiter. Und letzte Woche war zum Beispiel Susi in Dessau Gast tätowieren, da war ich alleine hier, da sah das auch nicht anders aus. Also den Tag über Fotografie, Videografie, den ganzen Tag dann abends vorm Rechner bearbeitet und so weiter und dann bin ich irgendwann um 2 rüber in die Wohnung gegangen, habe geschlafen und dann ging das am nächsten Tag wieder vorwärts. Deswegen, Freizeit so an sich habe ich relativ wenig. Manchmal nehme ich sie mir einfach. Das heißt, wenn ich abends mal Lust habe, wegzugehen, dann gehe ich auch weg. Oder wenn ich keine Lust habe, irgendwie was Fotografisches zu machen, was sehr selten vorkommt, dann mache ich es auch einfach nicht. Ja? Ganz, ganz schlimm ist es, wenn man sich zu irgendwas zwingt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job habe, den habe ich gemacht und am nächsten Tag fühle ich mich einfach nicht danach, und es drängelt jetzt auch nicht, also die Deadline hat 2 Wochen Zeit, ja, dann zwinge ich mich auch nicht dazu rüber, arbeiten zu gehen oder bearbeiten zu gehen, sondern bleibe hier auf der Couch und nehme mir meine Auszeit einfach. Also das passiert schon, aber so im Grunde so richtig Freizeit ist da relativ wenig. Und die freie Zeit, die ich habe, die steckt wiederum in der Musik. Das ist so mein Ausgleich zur Fotografie, damit ich auch mal so ein bisschen Abwechslung habe. Und ja, gerade jetzt, die nächsten Wochenenden sind eigentlich alle voll mit entweder ich fotografiere irgendwelche Hochzeiten oder habe irgendwelche Aufträge oder ich mache irgendwo Musik. Beispielsweise nächste Woche geht's am Mittwoch, glaube ich, los nach Holland mit Chromecast. Dann sind wir am Freitag wieder da, dann machen wir da noch irgendwas bis Samstag. Samstagabend habe ich ein Konzert. Und Sonntag dann wieder eine Konfirmation. Also da wechselt sich dann die Fotografie mit der Musik auch dauernd ab. In den nächsten Wochen ist dann auch wirklich Hochzeit, Festival, Hochzeit, Festival, Hochzeit, Festival. Und das ist so meine Form der Freizeit. Ja. Oder halt mit Susi mal an einem Sonntag einfach mal spazieren gehen. Das ist auch Freizeit, okay. Aber im Grunde ist das alles eins. Ja, ich gehe ultra gerne fotografieren und arbeiten und das ist für mich genauso Freizeit wie musizieren, das ist genauso Freizeit wie hier rumsitzen. Ich mache im Grunde wirklich immer das, was gerade am besten zu mir passt. Wie gesagt, wenn ich Bock habe zu chillen, dann chill ich. Wenn ich Lust habe zu arbeiten, dann arbeite ich und das sind nun mal 90% und die restliche Zeit steckt eben ja entweder in gemeinsamen Aktivitäten mit Susi oder in der Musik. Genau. Jetzt habe ich so ein bisschen drumherum geredet. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen zielführend zur Antwort. Manchmal schweife ich irgendwie so ein bisschen aus. Die dritte Frage war, ist es notwendig, einen doppelten Kartenslot zu haben? Ich glaube, diese Frage rührt auch so ein bisschen aus meinem letzten Livestream, wo ich über die Canon R erzählt habe. Das ist nämlich tatsächlich so der einzige Punkt, oder was heißt der einzige? Es gibt zwei Punkte. Einmal, dass das Teil keinen Joystick hat, wobei man sich über die Fokusverschiebung per Touch auch relativ schnell gewöhnt, wenn man das mal rausgefunden hat, wie es funktioniert. Joystick wäre mir trotzdem lieber gewesen, bin ich ganz ehrlich. Aber der eine Kartenslot ist tatsächlich ein Problem für mich. Jetzt muss man natürlich schauen, in welchem Bereich fotografiere ich denn? Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Hobbyfotografen seid, weiß nicht, ihr fotografiert seit einem halben Jahr und macht hauptsächlich Landschaften, dann ist ein zweiter Kartenslot wahrscheinlich nicht das Maß aller Dinge und wahrscheinlich nicht notwendig. Oder wenn ihr ausschließlich, weiß ich nicht, keine Ahnung, Bewerbungsbilder oder Passbilder schießt, keine Ahnung, im Fotostudio, dann ist ein zweiter Kartenslot wahrscheinlich auch nicht nötig, ja. Oder ihr seid, ja, obwohl für den Urlaub wäre es schon wieder was anderes. Ja, ich sag mal alles sowas. Aber seid ihr im Hochzeitsgewerbe aktiv? Ja, Hochzeit, das ist Masterclass. Da muss alles passen. Oder ihr macht eine ganz, ganz lange Reise, ja, wo ihr, ja, keine Ahnung, wo eure Daten vielleicht auch so ein bisschen Witterung ausgesetzt sind. Sand oder Wasser oder sowas. Wo die Gefahr besteht, dass doch mal was kaputt gehen könnte, also eine Karte. Ja. Ich habe dieses Jahr 4 Karten kaputt. Ja. Die letzten 5 Jahre nicht eine und dieses Jahr 4 Stück. Ja, an der einen ist oben was abgebrochen, da ist das Gehäuse auf einmal aufgegangen, ja, die andere, die lässt sich nicht mehr lesen. Keine Ahnung. So, jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Hochzeit gemacht oder habt einen ganz, ganz langen Urlaub mit ganz, ganz vielen tausenden Bildern mit euren 3 Karten und jetzt geht eine Karte kaputt. Und jetzt ist das bei der Hochzeit genau die Karte, die die Trauung zeigt. Ja. Ich glaube, auf der Hochzeit ist alles scheiße, egal welche Situation, wenn die Karte kaputt ist, ist blöd. Aber angenommen, die Trauung, so das wäre, glaube ich, das Schlimmste. Oder bei den Brautpaarbildern und im Urlaub, ja, weiß ich nicht, so eine ganze Woche, weil ihr die Karte nicht gewechselt habt, keine Ahnung. Und die sind einfach weg. Und da ist es wichtig, einen zweiten Kartenslot zu haben. Ja, das ist nicht dazu da, dass ich 2 Karten reinschieben kann und habe die doppelte Speichermenge plötzlich, sondern das ist dazu da, wirklich auf beide Speicherkarten die gleichen Bilder drauf zu projizieren. Was ich mal ganz lange gemacht habe mit der 5D Mark IV, war, dass ich auf die eine Speicherkarte die RAW-Daten gespeichert habe und auf die anderen die JPEG-Daten. Das war für mich immer ganz cool, weil ich konnte dann auch die JPEGs ganz schnell aus der Kamera rausholen, in den Laptop schieben und konnte während der Hochzeit quasi schon Bilder vom Tag zeigen. Das war total genial. Und das kann ich mit der Canon R rein theoretischerweise nicht machen. Ich habe es jetzt so umgemodelt, dass ich sowohl RAW als auch JPEG schieße, damit ich nach wie vor das mit dem Laptop machen kann. Aber angenommen, die Karte geht kaputt, dann habe ich ein Problem. Ich habe jetzt da zwar eine Lösung gefunden für mich, indem ich einfach so eine Festplatte gekauft habe, wo ich eine Karte reinstecken kann und die Festplatte kopiert automatisch alle Bilder von der Karte auf die Festplatte. Also ich brauche da jetzt nicht extra, einen Laptop für, sondern stecke ich wirklich einfach die Karte rein und so eine LED zeigt mir dann den Kopiervorgang quasi an. Das heißt, ich kann meine Daten nochmal extra sichern. Ich lösche dann auch die Karte nicht oder sowas, sondern verstaue die auch nochmal und dann habe ich die Bilder von der Hochzeit sowohl auf Karten als auch auf der Festplatte. Das ist so eine Lösung für mich gewesen, wie ich das Problem umgehen kann von der R. Aber ich bin ganz ehrlich, also ein doppelter Kartenslot, warum der weggelassen wurde bei der R, kann ich auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Weiß ich nicht. Und für mich ist es auf jeden Fall in dem Bereich absolut notwendig, einen zweiten Kartenslot eigentlich zu haben. Klar, das mit der Festplatte funktioniert auch, aber das ist halt wieder ein extra Teil. Ich muss wieder was mitschleppen. Ist also auch nicht die Endlösung. Genau. Das ist zumindest meine Ansicht. Ja, da kann sicherlich jeder hat da sicherlich seine Meinung drüber, aber das ist auf jeden Fall meine. Und ich sage trotzdem mal im Amateurbereich, Hobbybereich, wenn ihr jetzt nicht solche wichtigen Sachen wie Hochzeiten habt, dann ist so ein zweiter Kartenslot, ja, mein Gott, ist schön, wenn er da ist, aber ist jetzt nicht tragisch, wenn er nicht da ist. Richtig tragisch wird es eben dann, wenn es um Hochzeiten geht oder, wie gesagt, so lange Reisen, wo ihr, ja, wichtige Reisen, keine Ahnung, oder Aufträge, zum Beispiel meine Bücher. Ich habe 3 Landschaftsbücher gemacht, wo wir im Niederrhein waren und so weiter. Ich habe die Daten immer doppelt abgespeichert, ja. Wenn doch eine Karte drauf geht, dann ist das ein richtiges Problem. Und deswegen zweiter Kartenslot für mich eigentlich wichtig. Bei der R habe ich drauf verzichtet, aber eben nur mit dem Aspekt, okay, ich habe eine Alternative gefunden, mit der ich einigermaßen klarkomme. So, eine Frage haben wir noch. Lohnt sich denn ein Teleobjektiv? Das ist wieder so eine Frage, das soll nicht gemein klingen, aber da falte ich die Hände über den Kopf zusammen, weil das so eine allgemeine Frage ist. Wie soll ich dir denn beantworten, ob sich für dich ein Teleobjektiv lohnt? Ich weiß weder, was du fotografierst, ich weiß nicht mehr, was du für ein System hast, ich weiß gar nichts über dich. Keine Ahnung. Also je nachdem, was du fotografieren möchtest, lohnt sich natürlich auch ein Teleobjektiv. Wenn du, hauptsächlich Landschaften machst, dann ist vielleicht ein Teleobjektiv jetzt nicht unbedingt, oder ein reines Teleobjektiv nicht unbedingt das Sinnvollste, weiß ich jetzt nicht. Gibt sicherlich auch coole Landschaftsaufnahmen, die man mit Tele macht, keine Frage. Aber ob sich jetzt grundsätzlich ein Teleobjektiv lohnt für dich? Und vor allem, für was für ein Teleobjektiv reden wir denn? Reden wir hier von 70-200 oder reden wir hier vom Telebereich mit 600 mm? Das ist jetzt ganz schwierig für mich zu beantworten. Also grundsätzlich würde ich jetzt das Gleiche raten, wie ich auch in meinen Grundlagen-Workshops rate. Das heißt, werdet euch bewusst, oder werdet in dem Falle an den Fragesteller, werde dir bewusst, was möchtest du denn fotografieren? Und ist es für mich notwendig, dass ich in meinem Bereich ein Teleobjektiv brauche? Oder brauche ich vielleicht was ganz, ganz anderes? Brauche ich vielleicht, weil ich Landschaften mache, vielleicht ein cooles Weitwinkel und gebe lieber erstmal da mein Geld aus? Ja, also klar, in der Kameraausrüstung irgendwann mal ein Teleobjektiv zu haben, das ist sicherlich nicht verkehrt. Grundsätzlich sollte man irgendwie in jedem Bereich ja eine coole Linse haben am Ende. Geht natürlich aber auch ins Geld. Das heißt, wer sich das am Anfang nicht direkt leisten kann, der sollte sein Equipment nach und nach kaufen. Ja, bei Objektiven sowieso nie sparen, richtig gleich Geld ausgeben und dafür was Cooles in der Hand haben. Das ist ganz wichtig. Und angenommen, das Teleobjektiv passt jetzt momentan zwar in dein Budget, aber eigentlich brauchst du für deinen Bereich eine ganz andere Linse, ja, dann kauf doch erstmal die andere Linse und kauf dir später ein Teleobjektiv. Also, ich kann die Frage so nicht mit Ja oder Nein beantworten. Lohnt sich ein Teleobjektiv, ist einfach so allgemein gefasst, da kann ich dir gerade nicht wirklich helfen. So, vielleicht kannst du mir einfach auf Instagram ja nochmal schreiben, was du fotografieren möchtest, und dann kann ich da nochmal spezifisch drauf antworten. Genau. Oder ich schreibe dir einfach von mir aus. Das kann ich auch machen. Nee, das mache ich. So. Okay, das waren die Fragen, die ihr mir erstmal gestellt habt. Auch in dieser Folge möchte ich euch bitten, stellt eure Fragen über Instagram. Ich habe am Sonntagabend immer meinen Community Talk, meinen Livestream. Da könnt ihr mir Fragen stellen. Ihr könnt mir aber auch gerne Fragen stellen, die ich hier im Podcast behandle. Also haut mir das einfach um die Ohren. Schreibt mir auch gerne Themen, mit denen ich mich beschäftigen soll. Im Community Talk kam jetzt die Frage nach Leica auf, was ich von Leica halte und ob sich das Geld für Leica-Produkte quasi lohnt. Habe ich absolut noch gar keine Ahnung, weil ich mich mit Leica noch nie beschäftigt habe. Im Großen und Ganzen muss ich jetzt also selber erstmal recherchieren. Und wenn ihr solche Sachen habt, dann immer her damit, und ich setze mich dann hin und kümmere mich, damit ich euch das beantworten kann. So, ich habe hier noch ein Blatt mit was ich nicht vergessen wollte. Genau, ich wollte noch einen kleinen Wochenausblick geben. Was steht die Woche noch Wichtiges an? Das heißt, wenn ich mit diesem Podcast hier fertig bin, es ist jetzt 16.14 Uhr, um 19 Uhr soll der online gehen. Den muss ich jetzt ganz, ganz schnell speichern, dann muss ich den ganz, ganz schnell hochladen für euch. Und dann muss ich ganz, ganz schnell ins Auto, denn heute steht der Fototreffpunkt in Erfurt an. Bin mal gespannt, was wir heute Tolles machen. Der Stefan Kurzke kümmert sich ja darum. Und dessen Hochzeit bekleide ich witzigerweise auch diesen Freitag und Samstag. Das wird auch nochmal richtig cool, freue ich mich drauf. Ist für mich auch eine ganz, ganz besondere Ehre, die Hochzeit fotografieren zu dürfen. Denn ihr könnt euch vorstellen, so eine Hochzeit zu fotografieren ist ja ohnehin schon ein mega Vertrauensbeweis. Aber die Hochzeit von einem Fotografen, der selber Hochzeiten fotografiert, zu fotografieren, das ist nochmal irgendwie was ganz Besonderes. Und da freue ich mich immer ganz, ganz dolle, wenn sowas kommt. Denn ich glaube, mehr Vertrauen kann man sich untereinander auch gar nicht mehr geben als die eigene Hochzeit. Genau, das ist Freitag und Samstag. Und am Donnerstag ist ja der ganz berühmte Männertag hier. da werden wir auch wieder losziehen. aber natürlich nicht zum Saufen, sondern seit ganz vielen Jahren, ich glaube seit 6 Jahren mittlerweile, gehen wir zum Männertag immer auf Lost Place Tour. Da waren wir unter anderem schon in Prag, Leipzig, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo wir überall waren. Letztes Jahr waren wir auf der Ziemistalbrücke, das war auch ganz cool hier in Thüringen, haben uns die mal angeschaut. Und am Donnerstag geht's wieder los. Ich glaube, wir sind 4, 5 Leute jetzt mittlerweile und werden dann ganz entspannt wieder Lost Blazen gehen. Das heißt, für mich geht auch die Lost Blaze-Saison jetzt so richtig wieder los, denn im Herbst stehen 2 weitere Bücher an. Wie ich habe euch ja gesagt, ich bin auch Autor beim Satten Verlag. Und im Lost Blaze-Bereich plane ich dieses Jahr auch wieder 2 Bildbände, einmal über den Niederrhein und einmal über Thüringen 2. Also es gibt schon ein Thüringen-Buch von mir mit Lost Blazes. Und dazu muss ich jetzt ganz bald auch rausfahren und natürlich Material sammeln. Genau. Und der Donnerstag ist für mich so ein bisschen der Startschuss dafür. Und dann werdet ihr auch auf meiner Plattform I Am Lost, wer den noch nicht kennt, das ist ein Account auf Instagram und eine Website, die sich speziell nur um das Thema Lost Place dreht. Die werde ich dann auch wieder jeden Tag füttern und ja, bin ganz gespannt, was ich da wieder alles vor die Linse bekomme. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier 40 Minuten durchgeredet. Das ist eine ganz coole Zeit. Da würde ich mich auch so in etwa mit jeder Folge einpegeln wollen. Es hat mich ganz, ganz sehr gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Ich wünsche euch eine ganz angenehme Woche. Ich hoffe, man sieht sich mal persönlich und kann ein bisschen quatschen. Ansonsten nochmal ganz, ganz wichtig, gebt mir bitte Feedback auf Instagram, Facebook, wo auch immer, gerne auch per Mail. Stellt mir eure Fragen, haut mir Themen um die Ohren und ich versuche mal für die nächste Folge einen Interviewpartner an den Start zu bekommen. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte in diesem Podcast mich auch viel connecten, viel mit anderen Leuten ins Gespräch kommen. Und ich denke, wenn ich so einen Wechsel hinbekomme, ach Gott, jetzt versagt auch meine Stimme schon. Wenn ich so einen Wechsel hinbekomme aus Monolog und Dialog, dann wird der Podcast auch interessant bleiben. Und ich freue mich jetzt schon auf meinen ersten Gesprächspartner. Genau, genug gequatscht. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Haut rein, immer gutes Licht und wir hören uns nächste Woche Dienstag um 19 Uhr. Ciao!